Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Die niemand zu blicken vermag. Als Jakob und sie sich begegnen, ist er sofort fasziniert von ihr. Doch Luise hält Abstand, bis sie an ihrem 16. Geburtstag eine E-Mail von ihrem toten Bruder bekommt. Die erste von vielen. Mit diesen Nachrichten aus der Zwischenwelt und Jakob an ihrer Seite gelingt es Luise, inmitten dieser so auffühlenden wie traurigen Zeit das Glitzern des Lebens wiederzufinden. So sieht's aus. Das ist der Bruder. So. Ich werde zwischen den Kapiteln auch nichts groß sagen, weil ich eben nahtlos lese. Das heißt, es braucht keine Erklärungen zwischendrin. Hoffe ich. Ich halte noch immer den Langhaarrasierer in der Hand. Er vibriert monoton durch meinen Körper. Dunkelbraune Haarbüschel liegen wie kleine Vogelnester im Waschbecken. Wie ein Überbleibsel von einer Person, die ich nicht mehr bin. Als hätte ich von meinem alten Ich nur 3 Millimeter übrig gelassen. Ich schaue in den Spiegel, direkt in meine Augen und sehe die meines Bruders. Ich habe nie kapiert, wie ähnlich Christopher und ich uns sehen. Bis jetzt, bis zu diesem Moment. Mein Kopf ist nackt und mein Blick skeptisch, so wie seiner, nur in Tintenschwarz. Ich schalte den Rasierer aus und lege ihn auf die Ablage, direkt neben das verkalkte Glas, in dem jetzt nur noch eine Zahnbürste steht. Durch den menschlichen Körper fließen im Durchschnitt 5 bis 6 Liter Blut. Ausgesehen hat es nach mehr. Zeitsprung 1 Monat später, Mittwoch, 8. März. Jakob. Sie fixiert die Tür wie eine Zielscheibe. Den Schal und die Mütze hat sie in der Hand. Die Jacke ist noch offen. Darunter trägt sie einen riesigen blauen Pullover, der sie fast verschluckt. Er geht ihr bis zu den Knien. Die Ärmel sind zu lang. Ihre Schritte hallen durchs Treppenhaus. Ich stehe bei den Briefkästen in der Nische neben den Stufen und beobachte sie. Eigentlich wollte ich nur wissen, wer da so trampelt, aber dann konnte ich nicht mehr wegsehen. Ich kenne sie. Sie war an meiner Schule. Die kleine Schwester von einem Typen aus meiner Stufe. Ganz hübsch, aber irgendwie mausgrau. Und außerdem zu jung. Jetzt ist sie das nicht mehr. Weder mausgrau noch zu jung. Ich betrachte ihren Nacken, den kahlgeschorenen Kopf, ihre langen Beine. Sie hat die Statur eines Rehs, bewegt sich aber wie eine Kriegerin, stampft die Treppen hinunter, zielstrebig und abgehackt. Von dem unscheinbaren Mädchen, das sie einmal war, hat sie nur ein paar Millimeter übrig gelassen. Den Rest hat sie abrasiert. Ihr Gesicht ist schmal, mit einem unnachgiebigen Ausdruck. Die dunklen Augenbrauen heben sich von ihrer hellen Haut ab, wie eine Stammesbemalung. Die Unterlippe ist gepierst. Ein silberner Ring mit einer kleinen Kugel. Er glänzt im schwachen Licht des Flurs. Als sie auf meiner Höhe ankommt, bemerkt sie mich und bleibt unvermittelt stehen, als hätte jemand auf Stopp gedrückt. Ich warte darauf, dass sie etwas sagt, aber das tut sie nicht. Sie runzelt nur die Stirn und sieht mich aus schmalen Augen an. Sie sind so schwarz wie nasse Erde. Wir teilen einen Blick, der etwas zu lang ausfällt. Ein paar Sekunden. Dann schlingt sie sich den Schal um den Hals, setzt die Mütze auf und verschwindet im Schnee. Luise. Mama und ich sitzen am Küchentisch und essen schweigend ein Curry, das nach fast nicht schmeckt. Die Soße ist zäh und gelb und das Fleisch trocken. Aber man wird satt. Ich schaue neben mich auf das unbenutzte Platzset, das wie ein Mahnmal zwischen uns liegt. Wir sind wie Spielfiguren eines Brettspiels. Angefangen haben wir zu viert, jetzt sind es nur noch wir zwei. Aber immerhin ist meine Mutter mal zu Hause. Als Papa vor 1,5 Jahren ausgezogen ist, haben wir den Tisch an die Wand geschoben, weil Mama meinte, dass die Küche so etwas geräumiger wäre. Aber das war nicht wirklich der Grund. In Wahrheit ging es um die Leere, die wir zu dritt nicht füllen konnten. Ein Tisch hat nun mal 4 Seiten. Ein paar Tage später hat Christopher an die Wand über Papas Tischseite ein großes Bild gehängt. Einen hässlichen Clown. Er sah unserem Vater ziemlich ähnlich. Christopher hat ihn gut getroffen. Ich werde nie vergessen, wie wir gelacht haben. Mama, mein Bruder und ich. Es war eine beschissene Zeit, aber wir haben gelacht. Mein Blick fällt auf den Clown und ich stehe unvermittelt auf. Die Stuhlbeine schrammen über die Fliesen. Mama hält in der Bewegung inne, den Löffel auf halbem Weg zwischen Teller und Mund. Kann ich das abhängen? Frage ich und zeige auf das Bild. Sie legt den Löffel weg und nickt. Ich stelle den Clown mit dem Gesicht zur Wand auf den Boden und setze mich wieder hin. Wie war es bei Dr. Falkstein? Fragt Mama, ohne mich anzusehen. Ganz toll, sage ich. Ich glaube, ich bin geheilt. Wie war es wirklich? Fragt sie. Es war okay, antworte ich und behalte für mich, dass ich außer Hallo nichts gesagt habe. Nicht ein Wort. Es wird dir gut tun, darüber zu reden. Darüber. Das ist ein faszinierendes Wort, weil sich bei jedem Menschen etwas anderes dahinter verbirgt. Darüber ist ein Deckmantel für Dämonen. Darüber wird nicht gesprochen. Oder darüber wurde Stillschweigen vereinbart. Oder darüber wage ich nicht einmal nachzudenken. Ich möchte mein Darüber einfach nur vergessen, ohne darüber zu reden. Jakob. Ich verlasse das Haus. Die Luft ist kühl und schwer, aber es hat aufgehört zu schneien. Ich schaue nach oben. Die Wolken sind aufgerissen und der Himmel hat große blaue Flecken. Sie sind dunkel, schwarz-blau mit einem Schuss Violett, wie Blutergüsse. Dieser Farbton erinnert mich an meine Kindheit. Ich laufe die Stufen zur U-Bahn hinunter. Die Luft, die mir entgegenweht, verrät, dass ich sie gerade verpasst habe. Ich schlendere bis zum anderen Ende des Bahnsteigs und setze mir im Gehen die Kopfhörer auf. Ich drücke Play, lehne mich an die Säule und schließe die Augen. Ich höre dieses Lied zurzeit andauernd, »The Only Thing« von Sufjan Stevens. Mein Bruder kann es nicht mehr hören. Er sagt, meine Musik macht ihn wahnsinnig oder depressiv. Aber mich macht sie ganz. Deswegen hat er mir die Kopfhörer geschenkt. Es sind richtig gute, damit ich ganz sein kann, ohne dass er ausrastet. Ich sage immer mein Bruder, aber korrekt wäre Halbbruder. Er ist mir der wichtigste Mensch auf der Welt. Alles, was er viel tut, tue ich wenig. Lachen, reden, Freunde treffen. Ich bin vor 3 Jahren zu ihm gezogen. Seitdem sind es nur noch er und ich und seine diversen Freundinnen. Bis zu meinem 18. Geburtstag gab es noch Frau Kubicki vom Jugendamt, die darauf aufgepasst hat, dass auch alles mit rechten Dingen zugeht. Dass ich die Schule nicht vernachlässige, meinen Abschluss mache, nicht in Schwierigkeiten gerate. Ich würde nicht so weit gehen zu sagen, dass ich sie mochte, aber sie war in Ordnung. Ich hätte es wirklich schlimmer treffen können. Mein Bruder dagegen ist großartig, dafür ziemlich unselbstständig. Er hatte immer eine Stiefmutter, die alles für ihn erledigt hat. Sie wollte Mutter sein und er wollte eine haben. Es war also die perfekte Symbiose. Bis er ausgezogen ist. Dann ist ihm aufgefallen, dass er von nichts eine Ahnung hat. Aber anstatt es zu lernen, hat er Andrea angerufen. Seitdem kommt sie einmal die Woche zu uns, holt seine Wäsche ab und bringt sie dann 2 Tage später sauber und gebügelt wieder. Arthur mischt seit einer Weile meine Sachen unter seine, weil ich koche und für uns beide einkaufe. Seit ich da bin, ist es ordentlich, sagt Andrea. Und das Wäschewaschen macht ihr wirklich nichts aus. Sie sagt, sie tut das gern. Eisiger Wind weht mir entgegen. Die U-Bahn fährt ein. Die Luft, die sie vor sich her schiebt, riecht abgestanden und metallisch. Ich öffne die Augen. Die Türen gehen auf. Menschen fließen an mir vorbei. Ich steige ein, stelle mich in Fahrtrichtung neben die Tür und denke plötzlich an das Mädchen, an ihre dunklen Augen und ihren runden Hinterkopf. Ich frage mich, wie er sich anfühlt, ihr kurzes Haar unter meiner Handfläche. Luise. Ich sitze im Schneidersitz auf meinem Bett, höre No Other Way von Paolo Nutini und warte auf Mings Anruf. Gleich ist es 8:20. Telefonieren wollten wir vor fast einer Stunde. Das ist das Problem daran, nur eine Freundin zu haben. Wenn sie sich nicht meldet, tut es keiner. Andererseits ist Ming so viel mehr als nur eine Freundin. Sie ist eher so etwas wie 10 Freunde in einer Person. Ein Konzentrat. Wir kennen uns seit knapp 14 Jahren und damit länger, als wir bewusst denken können. Ming war immer da, seit ich ganz klein bin. Wir sind zusammen in den Kindergarten und in die Grundschule gegangen und danach an dasselbe Gymnasium. Wir waren unzertrennlich. Bis vergangenen Juni herauskam, dass Mings Vater in den vielen Überstunden gar nicht gearbeitet hat. Zumindest nicht an Projektplänen. Misaki, so heißt Mings Mama, hat ihm daraufhin den Prozess gemacht. Erst kam die Scheidung, dann der Umzug nach Berlin. Ming wollte bei ihrem Vater bleiben, damit sie nicht aus München weg muss. Doch der ist zu seiner Kollegin, / Freundin, / dem Grund der Trennung nach Stuttgart gezogen. Und Ming? Die hat ihr Leben in Kisten gepackt, sich von mir verabschiedet und ist ins Auto ihrer Mutter gestiegen. Das war am 12. August morgens um 6. Jetzt führen Ming und ich eine Fernfreundschaft. Sie ist der eine Mensch, der weiß, wie es hinter meiner Maske aussieht. Der andere, der das wusste, ist tot. Das Lied ist zu Ende. Ich spiele es von vorn. Und dann endlich springt das Skype-Icon in meinem Dock auf und ab. Ich nehme den Anruf an und die Videoverbindung wird aufgebaut. Es tut mir so, so leid, Lou, sagt Ming. Aber unser blödes Familienessen, sie setzt das Wort mit den Fingern in Anführungszeichen, hat natürlich viel länger gedauert, als ich wollte. Familienessen. Das Wort ist wie ein Schlag. Ich stecke ihn weg und frage, was war denn? Ach, nichts weiter, sagt sie und wechselt das Thema. Früher haben Ming und ich über alles geredet, über die großen und die kleinen Dinge, über Wichtiges und Unwichtiges. Jetzt reden wir hauptsächlich über mich, darüber, wie es mir geht, oder über sichere und seichte Themen, die eigentlich keinen interessieren. Ich bin wie ein Kriegsgebiet, wie ein Feld voller Tretminen, das Ming zu überqueren versucht. Sie prüft alle Inhalte und schneidet dann alles heraus, das mich verletzen könnte. Sie tut es aus Rücksicht, weil sie es nicht noch schlimmer machen will. Und genau damit macht sie es schlimmer, weil sie mich ausgrenzt, mir zuliebe. Du hast die Haare wieder rasiert, sagt sie. Ein seichtes, sicheres Thema. Ja, vorgestern, sage ich. Ich habe mich für meinen ersten Termin bei Dr. Falkstein schick gemacht. Ming grinst. Verstehe. Dann bleibst du also dabei? Ich glaube schon, sage ich und füge dann hinzu. Warum? Findest du es blöd? Nein, sagt sie, gar nicht. Wäre ich nicht so ein unglaublicher Feigling, würde ich es selbst mal probieren. Ich versuche mir vorzustellen, wie Ming mit einem kahl rasierten Kopf aussehen würde. Es wäre schade um ihre Haare. Sie sind mittelbraun und lang und glänzen wie verrückt. Sie hat asiatische Haare. Ich glaube, die glänzen mehr als andere. Trotzdem würde es Ming stehen. Ich glaube, es gibt nur wenig, das ihr nicht stehen würde. Ich habe nur gefragt, sagt Ming schließlich, weil du sie jetzt schon eine ganze Weile nicht mehr rasiert hast. Kurze Pause. Deswegen dachte ich, du lässt sie wieder wachsen. Nein, sage ich und streiche mit den Händen über meinen Kopf. Ich mag es so. Ich auch, sagt Ming. Das Bild wackelt kurz, als sie das Handy von der einen in die andere Hand nimmt. Was ist mit dir, frage ich. Gibt's was Neues? Nicht viel, sagt sie. Das sagt sie immer. Und wie ist dieser Dr. Falkstein so? Ich meine, ist er nett? Und wieder sind wir bei mir angekommen. Alles, was ich will, ist ab und an zu vergessen, was passiert ist. Die Wahrheit für ein paar Minuten zu leugnen und mich in Alltäglichkeiten zu verlieren. In Geschichten über Mings Leben, über Berlin und ihre neue Schule. Über Jungs, über all die Dinge, von denen sie mir früher erzählt hätte. Naja, er ist ein Therapeut, sage ich. Und die Praxis? Sehr britisch. Ming mustert mich mit ihrem vorsichtigen Blick. Wann wirst du mit ihm reden? Alle denken immer, das hilft. Manchmal frage ich mich, warum. Keine Ahnung, sage ich. Ich weiß nicht, was das bringen soll. Sie lächelt. Ich stelle es mir irgendwie ganz schön vor, jemandem alles erzählen zu können. Du kannst mir alles erzählen, sage ich. Ich weiß, sagt sie. Aber ich meine einer fremden Person. Jemandem, der einen nicht kennt, der nichts von einem weiß, außer die Dinge, die man ihm selbst gesagt hat. Vielleicht hat sie recht. Vielleicht kann man anders mit jemandem reden, der nur dazu da ist, zuzuhören. Ach ja, was ich dich noch fragen wollte, wechselt sie das Thema. Was hat deine Mutter eigentlich zu dem Piercing gesagt? Ich fasse automatisch an meine Unterlippe und drehe die kleine Kugel zwischen meinen Fingern hin und her. Nichts, antworte ich. Ich habe Narrenfreiheit. Vermutlich denkt sie, das ist meine Art, damit umzugehen. Damit. Das ist genauso wie darüber. Jakob. Ich bin müde vom Training. Meine Arme sind schwer und mein Nacken ist verspannt. Ich hätte echt vorher einkaufen gehen sollen. Der Supermarkt ist voll, der Boden braun und matschig. Ich gehe durch die Reihen und bleibe vor dem Kaffeeregal stehen. Auf einer der Packungen ist eine Plantage auf der Vorderseite abgedruckt. Menschen ernten Kaffee und lächeln dabei. Die Erde ist schwarzbraun, wie ihre Augen. Ich sehe ihren kahlrasierten Kopf und diesen harten Blick. Ein Blick wie ein Schlag. Wie eine Wand aus Wut, hinter die sie niemanden blicken lässt. Ich bin genauso. Eine Woche später, Mittwoch, 15. März. Luise. Sein Sessel, die Couch, die schweren Vorhänge an den hohen Fenstern, die holzgetäfelten Wände. Alles hier schreit nach englischem Landhaus. Nach einer Mischung aus Jane Austen und Bed and Breakfast an der Küste. Unterschiedlich gemusterte Stoffe, prall gefüllte Daunenkissen und seltsame Tischchen, auf denen nutzlose Dinge aus Porzellan stehen. Rechts neben mir zum Beispiel ein weißer Dackel. Das Einzige, was die Illusion zerstört, sind die Zertifikate an den Wänden. Sie hängen zwischen wuchtigen Bilderrahmen, in denen Menschen, Blumenvasen und Landschaften festgehalten wurden. Gegen ihren Willen. So wie ich. Auf einem der Gemälde erkenne ich eine Fuchsjagd. Viele Pferde und Hunde, einen Wald, ein paar Männer in roten Uniformen. Einer von ihnen bläst in eine Trompete oder ein Horn. Ich kenne mich da nicht so aus. Daneben ist das Bild einer jungen Frau, die an einen Kamin gestützt dasteht, die Stirn an den Unterarm gelehnt. In der linken Hand hält sie etwas. Es sieht aus wie ein Brief. Zu ihren Füßen sitzt ein Hund, der mitfühlend zu ihr aufblickt. Es ist ein trauriges Bild. Ich möchte dir wirklich helfen, Luise. Mir helfen. Alle wollen sie mir helfen. Als wäre ich eine ältere Frau, die es nicht mehr allein über die Straße schafft. Aber das kann ich nur, wenn du mit mir sprichst. Ich glaube, er kann es auch dann nicht. Das Polster, auf dem ich sitze, ist steif. Es sieht gemütlicher aus, als es ist. Ich sehe noch einen Moment in das Gesicht der Frau. Dann schaue ich weg, zurück zu ihm. Er hat sich in meine Richtung gebeugt, stützt die Ellenbogen auf seinen Knien ab. Fachmännisch und freundschaftlich. Sein erwachsenes Gesicht ertrinkt in einem einfühlsam wohlwollenden Ausdruck. Seine Augen sagen, ich war auch mal 15. Ich weiß, wie es dir geht. Einen Scheißdreck, weiß er. Manche Dinge können wir nur verarbeiten, wenn wir darüber sprechen, sagt er sanft. Manche auch nie, denke ich, schweige aber. Es gibt Momente, da wäre es schön, wenn man sein Leben umschalten könnte wie ein schlechtes Fernsehprogramm. Das gerade ist so einer. Über traumatische Erlebnisse zu reden, kann uns dabei helfen, sie zu überwinden und die entstandenen Wunden zu heilen. Ja, ungefähr so wie ein Pflaster auf eine Schusswunde zu kleben. Ich mustere ihn teilnahmslos. Er seufzt und verschränkt die Finger, als würde er beten, dass ich endlich etwas sage. Aber ich sage nichts. Ich schaue lieber weg. Wieder zu den Bildern. Neben der traurigen Frau hängt ein dunkles Gemälde. Ein Wald, dichte Büsche und hohe Bäume. An der Lichtung steht ein Hirsch mit einem riesigen Geweih. Er sieht mich an. In meiner Fantasie geht er ein paar Schritte auf mich zu. Und einen Augenblick lang ist alles friedlich und still. Erzähl mir, was passiert ist. Ich blicke auf meine Hände. Was passiert ist? Luise, ich schaue auf. Nicht, weil ich es will, sondern weil ich gelernt habe, auf meinen Namen zu reagieren. Es ist ein Reflex. Ich kann gar nicht anders. Es geht hier nicht nur darum, deine Zeit abzusitzen. Ach nein? Beim Klang meiner Stimme zuckt er tatsächlich kurz zusammen, fängt sich aber sofort wieder. Nein, antwortet er ruhig. Ach ja, richtig, sage ich. Es geht darum, mich zu heilen. Pause. Nicht wahr? Er ignoriert den Sarkasmus, fragt stattdessen, warum hast du deine Mitschülerin geschlagen? Weil sie es verdient hat, sage ich ohne Umschweife. Ich klinge kalt, als wäre es mir egal. Und warum hat sie es verdient? Weil sie ein widerliches Miststück ist. Ich könnte es laut aussprechen. Ein Teil von mir will es auch. Aber was würde das ändern? Sie wäre immer noch ein Miststück. Ich hätte sie noch immer geschlagen und es würde mir noch immer nicht leid tun. Was war der Grund? Ich denke an das, was Isabel gesagt hat. An ihre blöde Stimme und ihren Blick. Und an die Art, wie sie vor mir stand, in ihren Skinny Jeans und mit diesem selbstgefälligen Grinsen im Gesicht. Danach hat sie nicht mehr gegrinst. Danach lag sie auf dem Boden. Blutiger Rotz ist ihr aus der Nase gequollen. Sie hat geheult. Und ich habe mich so gut gefühlt wie lange nicht mehr. Ich kann mich nicht daran erinnern, wie ich zugeschlagen habe. Nur an das dumpfe Gefühl, wie meine Faust auf ihr Gesicht trifft. Die Knöchel meiner rechten Hand pochen, als wäre dieser Moment in ihnen gespeichert. Ich hatte keine Ahnung, wie weh es tut, jemanden zu schlagen. Und auch nicht, wie gut es tut. Luise, murmelt er und seufzt. Wenn er noch einmal meinen Namen sagt, werde ich schreien. Ich werde aufstehen und schreien oder den Dackel gegen die Wand schmeißen. Ich will dich verstehen. Das will ich wirklich. Nicht nur sie, denke ich. Er wartet, aber er wartet umsonst. Ich bin gut darin, Menschen in den Wahnsinn zu treiben. Meine Mutter, meinen Vater, Herrn Weidinger, den Vertrauenslehrer. Gib mir wenigstens eine Chance, sagt er matt. Aber ich reagiere nicht. Dr. Falkstein lehnt sich geschlagen zurück. Dieses Mal war es nicht meine Faust, es war mein Schweigen. Ich halte seinen Blickstand und stelle mir vor, wie sich elektrische Linien zwischen seinen und meinen Augen spannen. Er starrt mich an und ich starre zurück. Wir spielen ein Spiel, von dem ich nicht weiß, ob er weiß, dass wir spielen. Warum hast du dir die Haare abrasiert? Fragt er. Wieso? Finden Sie, es steht mir nicht? Frage ich zurück. War es ein Wunsch nach Veränderung? Ich hasse diese Psychoscheiße. Vielleicht, sage ich. Vielleicht wollte ich aber auch einfach nur mal den Langhaarrasierer meines Bruders ausprobieren. Der braucht ihn ja jetzt nicht mehr. Beim letzten Satz versteift er sich, sieht kurz weg und verliert damit unser Spiel. Das war geschmacklos, sagt er. Oder passend, antworte ich. Sein Blick findet meinen. Es muss frustrierend sein, sich mit jemandem wie mir rumzuärgern. So viele Zertifikate an den Wänden und dann mich auf der Couch. Ich glaube, er mag mich nicht. Jedenfalls ist er gereizt, versucht aber, es sich nicht anmerken zu lassen. Dr. Falkstein beugt sich wieder zu mir. Du kommst um diese Therapie nicht herum, stellt er nüchtern fest. Das weißt du, oder? Ja, erwidere ich knapp. Ein paar Sekunden sehen wir einander einfach nur an. Dann sagt er, erzähl mir von Christopher. Die letzten 1,5 Seiten. Luise. Ich habe ihm nichts erzählt, gar nichts. Nicht nur, weil ich nicht wollte, sondern weil ich nicht wusste, wie. Wo hätte ich anfangen sollen? Bei Christophers Geburt? Bei seiner Krankheit? Oder doch gleich ganz am Ende? Bei seinem Tod? Ich war nicht dabei, als mein Bruder geboren wurde. Es gab mich noch nicht. Damals war ich Sternenstaub. Das hat er mal gesagt. Lise, früher waren wir Sternenstaub, du und ich. Ich höre seine Stimme, wie einen akustischen Schnipsel, den er in meinem Kopf zurückgelassen hat. Zusammen mit der Erinnerung an sein Lachen, das jedoch mit jedem Tag immer mehr verblasst. Er hat lange nicht gelacht, wochenlang, vielleicht sogar monatelang. Ich habe Angst davor, diesen warmen, kehligen Klang irgendwann völlig zu vergessen. Und dann, und noch mehr Angst habe ich davor, dass es eines Tages so sein wird, als hätte es meinen Bruder nie gegeben. Als wäre er nicht mehr als die Figur einer Geschichte, die ich einmal als Kind gehört habe. Ich war noch klein, als bei Christopher die bipolare Störung diagnostiziert wurde. Aber ich erinnere mich daran, wie dunkel er schon damals sein konnte. Mein Bruder war die finsterste Nacht und das hellste Licht. Ein Vakuum und 3 Tage später wieder euphorisch und voller Tatendrang. Früher dachte ich, alle Menschen wären so. Aber nur er war so, so laut und so leise. Mein Bruder glaubte nicht an Gott. Er glaubte an die Naturwissenschaft, an Zellen, die sterben, an Gehirne, die irgendwann tot sind. Ich habe ihm immer wieder gesagt, dass er mehr ist als nur die Zellen. Und dann hat er gelächelt und den Kopf geschüttelt. Vor ein paar Monaten habe ich ihn gefragt, wie es sein kann, dass Tabletten nichts bringen, wo sie doch auf den Prinzipien der Naturwissenschaft basieren. Er hat gelächelt und geantwortet, hat dir eigentlich schon mal jemand gesagt, dass du ziemlich klug bist, Lise? Vielleicht hatte er recht und wir sind nur Zellen, Gehirne, die irgendwann tot sind. Aber noch glaube ich es nicht. Ich ziehe meine Jacke an, wickle mir den Schal um den Hals und verlasse die Praxis. Meine Schritte hallen durch den Flur, die Stufen knarzen unter meinen Füßen, meine Beine sind schwer. Ich würde gerne sagen, dass Christopher nicht allein gestorben ist, dass ich in seinen letzten Sekunden bei ihm war, dass ich seine Hand gehalten habe. Aber ich war nicht da. Niemand hat seine Hand gehalten. Niemand war bei ihm. Seinen letzten Schritt hat er allein gemacht. Christopher wollte nicht, dass ich ihn so sehe. Und das hätte ich auch nicht, wenn ich nicht früher nach Hause gefahren wäre. Ich wusste, dass etwas nicht stimmt. Es lag über Wochen in der Luft, unbestimmt, wie eine Ahnung von Regen. Ich habe gespürt, dass mein Bruder sich immer weiter entfernt, dass ihn nichts hält, wenn ich es nicht tue, dass er mir entgleitet. Ich habe ihn nicht lange da liegen sehen, nur ein paar Sekunden. Dann hat jemand mich weggezogen. Ich weiß nicht, wer es war, doch ich erinnere mich an das Blut. Es hatte die Farbe von reifen Kirschen. Vielen Dank, dass ihr so aufmerksam und still zugehört habt, weil ich hatte schon Bedenken, dass es so laut wird, dass ich rumschreien muss, aber ich musste überhaupt gar nicht rumschreien. Also das freut mich jetzt sehr. Vielen Dank. Ich glaube, das ist nicht ernst.
Ich wollte nur noch kurz ergänzen, der oder die ein oder andere hat ja das Buch wohl auch schon gekauft. Ich sehe es im Publikum und die Autorin signiert dann auch noch. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Hoffen kann man es beim Signieren auch.
Ja, ich glaube. Oder ja, so im Messeshop.
Sie möchten sitzen, ja?
Genau,
wo Sie möchten. Ne?
Kann man das zuklappen oder muss es offen bleiben? Oder kann man es hier
Laptop?
Unterstellen?
Oder Laptop? Sie brauchen kein Laptop,
damit
ne?
Freie Sicht ist.
Ja,
perfekt.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.